Herzlich willkommen zu unserem Podcast Buchstabengold und Marketingzauber. Hier sind wieder Britt
Hallo, hallo Chris und
und Chris. Und wir machen eine Menge mit Büchern. Ich schreibe Bücher und Britt verkauft Bücher. Schön, dass ihr da seid.
genau, hallo.
Hi, wir haben heute mal ein bisschen schreiblastiges Thema. Wir haben gedacht, wir machen mal einen kleinen Ausflug zum Thema Schreiben, weil mir das auch auf Social Media immer häufiger begegnet, die Frage. Wie viel plant man eigentlich so ein Buch? Wie startet man in ein Projekt, und kann eine Idee einen über einen ganzen Roman tragen? So das heutige Thema.
Genau. Wie viel Planung braucht ein Buch?
Das ist eine
Ja,
exzellente
Chris,
Frage.
wie viel Planung braucht ein Buch? Also ich sage jetzt mal, ich stelle mir das immer so vor, die Autorin geht irgendwo spazieren, hat eine Idee und denkt sich, ach super, da schreibe ich ein Buch drüber. Aber so ist es ja meistens nicht. Also von so einer Idee, da gehört ja so viel mehr dazu.
Ja, also die Vorstellung von vielen Leuten ist, man geht dann durch die Gegend und dann hat man einen schönen zündenden Funken und dann geht man nach Hause und dann legt man sich in die Hängematte und dann kommen die hübschen Herren heraus, um einen mit einem Palmwedel Luft zuzufächern, während man ein alkoholisches Kaltgetränk schlürft. Dann geht man eine Woche in Klausur und dann hat man ein Buch. Jeder, der ein Buch schreibt, was ist, weiß, dass es nicht so ist. Du brauchst natürlich eine zündende Idee. Ja, du brauchst den Funken, der das Ganze mal entfacht. Und dann kommt es darauf an, ob du schon viele Bücher geschrieben hast oder ob du wirklich dein erstes Buch schreibst. Und die Grundfrage, die man sich stellen muss, trägt mich dieser erste Gedanke über, ich sage mal, 75.000 Worte mindestens. Was sind die Grundkonflikte? Kein Buch ohne Konflikt. Kein Kapitel ohne Konflikt, keine Szene, ohne dass sie die Handlung vorantreibt. Das heißt, ich habe am Anfang die zündende Idee und dann habe ich am Ende ein Ende, das ich mir überlegt habe, so soll es enden. Und was passiert dazwischen?
Aber wie ist das? Also hast du zum Beispiel erst die Idee, ach, ich hätte gerne eine Protagonistin, die ist Hebamme, oder ich möchte gerne mal was über eine Protagonistin schreiben, die arbeitet im Bestattungshaus? Oder hast du zuerst den Konflikt und überlegst dir dann, wo das dazu passen könnte, zu welchen Personen?
Eine sehr gute Frage, Britt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß
Ist
das
gut.
wirklich nicht. Es ist, glaube ich, immer unterschiedlich. Ich bin immer so eine Mischform bei diesen ganzen. Also wenn ich Schreibratgeber lese, dann denke ich, ja, kann man machen, ja, kann man machen, habe ich auch schon gemacht. Aber es ist immer verschieden. Und bei 40 Büchern, die ich geschrieben habe, kann ich sagen, es ist jedes Mal ein klein bisschen unterschiedlich. Meistens habe ich so eine Grundprämisse im Kopf. Also mir fällt jetzt Herzblitze ein zum Beispiel. Da war der Gedanke, und das ist natürlich ein ganz häufiger Gedanke, den man im Vorfeld hat, dass man sich eine Frage stellt, nämlich was wäre, wenn? In dem Fall war es die Frage, was wäre, wenn eine Figur ein ganzes Jahr in ihrem Leben einfach vergisst? In dem Fall durch einen Blitzschlag. Und daraus hat sich dann die Handlung formiert. Und Schreiben verändert sich aber auch im Laufe der Zeit, während ich am Anfang mich wie blind im Manuskript vorangetastet habe, plane ich heute ziemlich gut. Aber zwischendurch hatte ich so eine kleine Überplanungsphase in meinem Leben. Das habe ich auch wieder zurückgeschraubt, weil während des Schreibens dürfen Dinge passieren. Die Magie des Schreibens passiert bei mir eben dann, wenn ich nicht alles 100% fest definiert habe. Ich kenne aber Kolleginnen, die planen tatsächlich jedes Kapitel und zum Teil auch ihre Dialoge schon. Und das könnte ich zum Beispiel überhaupt nicht, weil ich meine Figuren zwar ganz gut kenne, ich die mir aber erstmal erschreiben muss.
Okay, es wäre meine Frage jetzt gewesen, Plan zu Dialoge. Also angenommen, ich sitze manchmal im Café mit einer Freundin und wir frühstücken, dann gehen danach dann erst arbeiten. Und da haben sich letztens zwei Omis unterhalten. Und da dachte ich, das ist ein cooler Dialog. Hat ihn leider zu Hause schon vergessen, sonst hätte ich ihm irgendjemanden gesagt, der ihn vielleicht mal aufschreibt. Also machst du das auch, dass du dir so Sachen mitnimmst dann, oder lässt du das wirklich sich beim Schreiben erst entwickeln?
Das entwickelt sich erst beim Schreiben, weil ich ja, bevor ich die Szene geschrieben habe, noch gar nicht genau weiß, in welcher emotionalen Verfassung sind meine Figuren, auf welchem emotionalen Entwicklungsstand sind sie und was muss in diesem Dialog noch alles vorkommen. Sowas kann ich nicht im Vorfeld planen. Also ich plane auch nicht, die haben jetzt einen Dialog, sondern ich habe grob im Kopf, in dem Kapitel muss das und das passieren. Und wenn ein Dialog dann hilfreich ist oder notwendig, dann schreibe ich den. Ich plane meine Figuren auch gar nicht so intensiv. Also ich weiß natürlich, wie alt sie sind. Ich kenne ihren Hintergrund, ihren Background. Und was für mich halt existenziell wichtig ist, was ist eigentlich ihr Ziel und was ist der Basiskonflikt? Ne, was ist ihre größte Angst? Was vermeidet sie, und tut es vielleicht nicht? Und was wäre das Schlimmste, was ihr passieren kann? Und ich finde, dann hat man eine Figur schon mal ganz gut umrissen.
Ich glaube, das ist auch immens wichtig, dass man zumindest am Anfang vom Buch, selbst wenn die Idee jetzt nur die Protagonistin ist vom Job her oder so vom Charakter her, dass man am Anfang vom Buch schon weiß, wo ist der Konflikt. Weil du brauchst ja irgendeinen Konflikt. Also selbst im Liebesroman. Liebesroman ist langweilig, wenn die von Anfang an nur Friede, Freude, Eierkuchen haben.
Genau, du brauchst einen Konflikt, der ist wichtig und der ist auch zentral in jedem Plot, den man sich baut. Aber ich erlebe natürlich auch viele Menschen, die im Vorfeld so viel planen, dass sie ganz verpassen zu schreiben. Weil sie so exzellent planen und alles sich im Vorfeld zurechtlegen, dass die Magie des Schreibens dann auch ein bisschen verloren geht. Also es ist auch manchmal ein Vorantasten und ein Weiterschreiten, wenn man noch im Nebel steht. Was natürlich dann bei diesem Bauchschreiben auf Basis eines Plotplans, das muss ich auch sagen, also reines Bauchschreiben mache ich schon lange nicht mehr. Es endet immer in Tränen und großer Trauer. Aber was sich dann entwickelt, das finde ich halt auch toll. Ich weiß manchmal nicht, wie das Kapitel endet. Und ich weiß auch manchmal nicht, wie die Figuren sich verhalten. Die dürfen ein gewisses Entwicklungspotenzial haben. Nun ist es nur meine Art zu schreiben. Wie gesagt, ich kenne Kolleginnen, die planen den ersten Satz und den letzten und dazwischen aber auch gewaltig sämtliche Kapitel durchstrukturiert. Und trotzdem funktionieren die Bücher ja super, ne? Also das ist ja nicht, dass du hinterher denkst, ist es am Reißbrett entworfen worden, sondern die Bücher funktionieren genauso gut. Ich glaube, jede muss da ihren eigenen Weg finden. Und dafür muss man überhaupt erstmal ein Buch geschrieben haben. Und wenn du zu viel plottest und dir im Vorfeld zu viele Gedanken machst, dann fängst du mit dem eigentlichen Schreiben manchmal gar nicht an.
Ja, und es wirkt wahrscheinlich auch konstruiert dann.
Das kann passieren. Genau, das kann passieren.
Was denkst du, wie nah muss ich an der Wahrheit bleiben, was Recherche betrifft? Also gut, der Alexanderplatz muss in Berlin bleiben, aber.
So nah wie möglich. Also es gibt Dinge, die sind nicht ganz so wichtig. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, ich stehe in der Küche mit einer Figur, sie hat einen Mieleherd, sie hat einen Herd und da sind drei Knöpfe dran, dann muss ich nicht recherchieren, wie die Knöpfe aussehen. Das kann ich mir ausdenken. Wenn aber meine Figur, einer meiner Protagonisten, ein Hörgerät trägt, dann muss ich da schon sehr dicht an der Wahrheit bleiben. Ich habe gerade einen Protagonisten gehabt, der ist Tierarzt und da gab es eben drei Notfallsituationen und das muss nah an der Wahrheit sein. Also da habe ich selber den Anspruch, dass das funktioniert und passt. Und vieles sind nur Kleinigkeiten und manchmal sind es nur Halbsätze, die dann letztendlich im Buch landen. Da habe ich dann keine Ahnung, 2 Stunden zu recherchiert. Aber es gibt nur einen Halbsatz und das muss man sich auch immer wieder vor Augen halten. Infodump ist wirklich bitteres Gift. Also bei manchen Büchern merke ich deutlich, hier hat die Autorin aber gewaltig recherchiert und sie wollte all ihr Wissen jetzt einfließen lassen. Und da steige ich dann regelmäßig aus und das geht den Leserinnen genauso. Das muss wohl dosiert sein, was ich da alles weiß und unterbringen möchte.
Ich auch damit, also persönlich kann man mich damit zu Tode langweilen.
Ja, mich auch. Genauso ist es.
Also mir reicht es, wenn es ins Zimmer geht, also ins Schlafzimmer, da steht ein Bett, reicht, und ein Schrank, aber wenn dann manchmal noch, gut, manchmal ist es wichtig für die Handlung, bei einem Mann vielleicht, dass es doch sehr maskulin ist, das Zimmer mit schwarzer Seidenbettwäsche oder so, ist ja ganz oft in den Dagromix-Büchern, aber ich muss das auch nicht bis zum Erbrechen alles beschrieben haben.
Ja, oder wenn die Figuren
Ja.
hören.
Fantasie noch haben als Leser. Also ich will ja nicht alles vorgekaut haben, sondern ich möchte ja beim Lesen auch irgendwo mir selber eine Vorstellung machen. Die
Ja,
kann.
das ist mehr das detailreiche
Ja.
Schreiben. Da gibt es halt Kolleginnen, die exerzieren das also bis zur letzten Wimper, die beschrieben wird. Und ich bin eher da, ich überlasse das gerne der Vorstellungskraft meiner Leserin, wo meine Lektorin dann manchmal sagt, du könntest aber schon mal erwähnen, welche Haarfarbe deine Protagonistin hat.
Ja,
Das
da
habe ich
kann.
beim letzten Buch auch nicht, das ich gerade fertig gemacht habe. Ich weiß gar nicht, welche Haarfarbe die hat. Solche Sachen, weißt du, die sind für mich gar nicht relevant. Aber natürlich möchte eine Leserin schon Um sich ein Gesamtbild zu bilden, brauchst du schon Eckpunkte. Und das andere ist dann eben die Recherche. Also wenn du jetzt einen sehr komplexen Job hast für eine Figur, was ich auch schwierig finde, aber was manchmal natürlich auch elementar ist, also wenn ich über eine Hebamme schreibe, dann muss ich diesen Job auch irgendwie verstehen. Und da ist es dann, da muss man dann aufpassen, dass man nicht in so einen Infodump hinein sich bewegt, dass man alles erzählen möchte, was man weiß, zu dieser Thematik. Man hat sich ja so viel Mühe gegeben, das alles zu recherchieren.
Ja, aber ich finde es auch viel schöner, wenn ich mir als Leser selber eine Vorstellung machen kann. Und wenn man sich dann mit jemand anderem über das Buch unterhält und merkt, dass der andere eine völlig andere Vorstellung hat, was ich
Genau.
aber schön finde. Weil dann ist es dem Autor oder der Autorin ja gelungen. Das Buch ist gut, es gefällt den Lesern und trotzdem hat jeder eine völlig eigene Vorstellung davon, wie irgendwas aussieht, was ja auch stimmungsabhängig ist. Also.
Genau, und es fällt mir dann auch manchmal leichter, es mir vorzustellen, wenn ich ein Gefühl dazu habe. Also wenn eine Figur in ein Haus kommt und sagt, es ist, ich fühle mich hier warm und geborgen, dann muss ich nicht mehr viel ausführen, wie es aussieht. Das kann ich an anderer Stelle dann nochmal einfließen lassen. Aber faktisch habe ich dann schon mal ein Gefühl, also ein, ja,
Ja, wie wenn.
go, don't tell, ne? Also dieses ganz klassische, erzähl nicht alles aus.
Aber, na, eigentlich ja schon. Naja, nee, doch, zeige und erzähl sie, ist egal. Aber wie wenn zum Beispiel jemand schreibt, hier riecht es, wie wenn Oma früher Apfelkuchen gebacken hat.
Genau, reicht
Hat
aus.
man eine bestimmte Vorstellung, wie die Küche aussieht?
Genau. Genau. Was ich halt immer empfehle, ist, wenn Leute nicht einsteigen können in den Roman, den sie schreiben wollen, weil dieser erste Satz so überladen ist mit dem Anspruch, perfekt zu sein, dann sage ich immer, dann fangt bei Kapitel 0 an. Dann erzählt die Geschichte, die vorher stattfindet, bevor ihr wirklich einsteigt. Es muss einem auch immer klar sein, alles, was in einem Buch geschrieben steht, bis zum Zeitpunkt, wo es ins Lektorat geht und danach ja auch noch, kann geändert werden. Ich glaube, vielen Leuten ist auch nicht bewusst, da muss man echt ein bisschen für sensibilisieren, wenn du kreativ arbeitest. Es darf einen ersten Entwurf geben. Und der erste Entwurf ist meistens scheiße. Muss man ganz klar sagen. Also der erste Entwurf ist oft bei mir Kraut und Rüben.
Es gibt auch Autorinnen, die fangen gar nicht am Anfang an, sondern die haben ihr Thema, wo der Konflikt gerade so richtig eskaliert, dass sie das zuerst schreiben und
Genau.
dann dahinter oder davor passend machen. Aber die widmen sich wirklich zuallererst diesem Konflikt und an der Stelle, wo das so richtig eskaliert, dann haben sich alle wieder lieb und dann fangen sie an, alles drumherum zu schreiben, also den Weg zum Konflikt.
Ja, genau. Manchmal ist das auch der Ausgangspunkt, ein Konflikt, ne, auf dem ein Buch, auf dem ein ganzes Buch dann aufgebaut wird. Die Frage ist halt immer, reicht das Thema? Ist die Fallhöhe hoch genug? Passt es ins Genre? Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Habe ich früher auch nicht so gesehen, aber es ist ganz wichtig, passt es ins Genre? Es geht um Leserinnenerwartung und mit denen spielt man nicht. Da muss man achtsam sein. Ne? Da kann man mal was ergänzen und auch mal was verändern, aber faktisch gesehen, wenn ich einen Liebesroman schreibe, tauchen dort keine Drachen auf. Als kleines Beispiel. Naja, das ist dieses. Ja, also viele, du bist natürlich frei in deiner Geschichte, aber die physikalischen Gesetze gelten für dich auch als Autorin, es sei denn, du schreibst Fantasy. Aber gerade diese Genregesetze sind sehr, sehr wichtig. Die kennen viele sehr gut, weil sie eben meistens das Genre schreiben wollen, das sie gerne lesen. Und wenn du das tust und du liest viele Liebesromane, dann kennst du eigentlich die Genregesetze auch ganz gut. Aber das Allerwichtigste ist, tun und machen kommt immer vor Perfektion. Da bremsen sich die meisten aus.
Aber mit den Genres, das ist so, so wichtig. Ich habe das immer und immer wieder, dass man irgendwo oder dass ich irgendwo lese, dass eine Autorin oder ein Autor dann schreibt, ja, in meinem Buch ist es eigentlich eine Liebesgeschichte, aber es spielt in einer anderen Welt und ist halt Drachen und so, dann wäre es ja schon High Fantasy, dann ist es eigentlich keine Liebesgeschichte mehr. Ja, da muss man sich aber einig werden, dann ist es eigentlich High Fantasy. Und dann aber, na, eigentlich spielt es aber nur eine untergeordnete Rolle, dass da Drachen mitspielen. Ich glaube, da muss man sich dann wirklich auch als Autorin mal einig werden.
Ja, es ist Urban Fantasy, es ist Romantasy, High Fantasy. Also das ist sehr wichtig, damit deine Leserinnen dich hinterher auch tatsächlich finden.
Und auch verstehen, ne? Ich meine, wenn ich das Buch, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Klappentext schreibe, da kommt der Drache vorbei. Und jemand, der gern Fantasy liest, liest das Buch. Ja, am Ende spielt der Drache eine völlig untergeordnete Rolle, weil er einfach mal zufällig am Fenster vorbeifliegt oder was weiß ich. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich schon vor dem Schreiben klar ist, welches Genre möchte ich bedienen, in welchem Genre möchte ich schreiben. Und dann
Genau.
ist notfalls der Drache einfach wegfallen.
Genau. Ab wann werbe ich für ein Buch? Bestenfalls, wenn es fertig ist und wenn ich einen klickbaren Link habe. Man kann natürlich Leserinnen schon im Vorfeld aufbauen, beziehungsweise eine Community bilden und die Leserin mitnehmen, auch auf die Schreibreise. Aber die beste Werbung für dein Buch ist das nächste Buch.
Ich finde immer auch ganz spannend, wann mache ich ein Cover? Das ist so unterschiedlich. Also manche schreiben erst das Buch und überlegen dann, was sie für ein Cover machen. Ich habe aber ganz viele Kunden, die haben schon das Cover für das übernächste Buch fertig.
Echt?
Ja, weil die sich anhand dieses Covers irgendwie so viel zu dem Buch überlegen können, was da noch passieren soll. Also die haben da so viel Fantasie. Könnte ich nicht. Also wenn ich ein Buchcover sehe, dann gut, das Genre ist mir klar, aber alles andere. Dann nicht so. Aber wie gesagt, die eine Kundin, die hat das übernächste Cover schon fertig. Und die wusste auch genau, was da drauf soll. Und dann,
Respekt.
ja, also das ist, wie gesagt, also es ist eure Sache, wann ihr das Cover macht. Viele haben das schon auf dem Schreibtisch stehen, während sie schreiben. Andere schreiben erst das Buch und überlegen dann, was auf das Cover soll. Aber auch hier immer, immer und immer wieder, lasst das die Profis machen, es sei denn, ihr seid selber einer.
Genau. Und guckt auch ein bisschen, was ist im Genre üblich.
Ja.
Um nochmal zurück zu unserem Thema zu kommen. Ich habe heute ein Eichhörnchen gehören.
Ah,
Kleine Wortfindungsstörung. Es
wir
ist
sind noch.
heiß und ich habe Hormone. Zu viel oder zu wenig, man weiß es nicht. Also, ich verliere ständig den Faden. Um nochmal zurückzukommen auf unser Thema. Was ich immer empfehle, ob du jetzt dieses Buch einer Agentur oder einem Verlag anbieten möchtest oder dir selber nur für dich selber schreibst, also vielleicht für Self-Publishing, bau dir ein Exposé. Schreib dir ein Exposé. Da findest du viele Anleitungen online, wie ein Exposé aufgebaut ist und was da alles drin steht. Da steht nämlich alles drin. Das kannst du hinterher anpassen, aber da sind die Hauptkonflikte aufgeführt. Da werden die Hauptkonflikte ausgehandelt und am Ende gibt es eine Auflösung. So, das heißt also, alle Sub-Storylines, die es noch gibt, sind dort aufgeführt. Alle Figuren sind dort aufgeführt. Da ist das Setting klar und deutlich definiert. Und das muss auch nicht besonders gut klingen. Das muss einfach nur alles darstellen, was in dem Buch passiert. Und das kann immer schön eine Vorlage sein für den Plotplan, den man hinterher erstellt. Oder vielleicht auch bist du ein reiner Exposé-Schreiber und guckst einfach hinterher mal auf die 5 DIN A4 Seiten, die du geschrieben hast und sagst, wo ungefähr bin ich denn in der Geschichte? Was man dazu sagen kann, wie baue ich eine Geschichte auf, wissen wir eigentlich alle, ne? Also das Fünf-Akt oder das Drei-Akt oder Fünf-Akt oder Sieben-Akt-Modell kennen wir zu Genüge, den Heldenreise oder die Heldinnenreise. Das sind Themen, mit denen man sich auch mal beschäftigen sollte, wenn man startet. Aber am allereinfachsten, so ich habe so einen Ausgangspunkt und einen Konflikt, dann habe ich eine Mitte, da sind die Wendepunkte und dann gibt es einen steigenden Konflikt und am Ende habe ich die Auflösung und den Höhepunkt. So, das sind so, das ist die einfachste Aufbaubasis, wie man eine Geschichte erzählt. Und tatsächlich habe ich mir die früher auch immer aufgemalt und dann notiert, wo bin ich jetzt in diesem Verlauf, und habe meine Kapitel dahin geschrieben. Also natürlich die Kapitelzahl, ne? So 17 bin ich hier, 18 bin ich da und 19 ist dann mein Höhepunkt und danach machen wir alles schick und sie reiten in den Sonnenuntergang. Das hat mir immer sehr geholfen, um mir das so zu visualisieren.
Ja, das machen ja auch viele Schreibprogramme inzwischen, dass man das anlegen kann komplett.
Ja, ich weiß. Ich bin Typ Karteikarte. Und obwohl ich ja sonst alles Digitale feiere, funktioniert für mich die Karteikarte nach wie vor am allerbesten.
Ja, ist wahrscheinlich auch günstiger.
Es ist günstiger und ich bin nicht so sehr im Vorfeld mit einer Bildschirmstruktur oder mit Dingen, die ich auf dem Bildschirm sehe, beschäftigt. Weißt du, ich kann besser denken, wenn ich das tatsächlich auf Karteikarten habe. Dann habe ich eine Sauklaue, muss ich mich ein bisschen mühen, dass ich es hinterher auch lesen kann. Aber ich arbeite, wenn es um den Plot geht, ganz wenig digital und habe auch nur so ein ganz einfaches Schreibprogramm. Ich benutze Ulysses. Es gibt ja Papyrus zum Beispiel, da kannst du ja irgendwie Zeitstränge einbauen und Figuren schon einen Fragebogen ausfüllen lassen. Also du hast da ganz viele Möglichkeiten. Ich nutze es gar nicht. Ich benutze
Weil auch
Google Assist.
also man muss sich schon lange erstmal damit beschäftigen, bis man das
Ja.
kriegt, habe ich gehört.
Du musst dich intensiv einarbeiten und da habe ich gar keine Lust zu.
Aber steckst du manchmal die Karteikarten um, dass du
Ja.
sie austauschst?
Ja. Das passiert manchmal, wenn ich merke, diese Entwicklung wäre jetzt ein Kapitel früher besser gewesen. Darauf kann ich besser aufbauen. Dann mache ich das. Und das passiert auch im Lektorat durchaus, dass wir mal was umstellen. Dass eine emotionale Entwicklung noch nicht ganz klar ist, dass im Vorfeld einfach noch was eingefügt werden muss, damit es klarer wird.
Cool. Und wann
Ja.
recherchierst du, wenn du was recherchieren musst, während des Plots oder erst während des Schreibens?
Das ist unterschiedlich.
Also
Also ich habe jetzt für diese Tierarztgeschichte mich im Vorfeld, also ich hatte schon einen groben Plot im Kopf und habe schon geschrieben und wusste dann, ich brauche zwei, drei verschiedene Tierarztszenen, in denen ich mehr Hintergrundwissen brauche. Und hatte dann eine medizinisch sehr versierte Leserin, die diesen Teil im Vorfeld gelesen hat. Die hatte eigentlich wegen einem anderen Thema drauf geguckt, hat aber da auch noch mal ihren Senf zugegeben, dankenswerterweise. Habe das nochmal überarbeitet. Und dann am Ende habe ich das, oftmals nehme ich dann, ich schreibe das vor, ich recherchiere vor, ich nehme dann die Textstellen und schicke sie den entsprechenden Profis und kriege dann ein Feedback. Ja, arbeite das dann dementsprechend ein. Also solche Stellen lasse ich immer nochmal überarbeiten und den Rest recherchiere ich so nebenbei.
ist bestimmt auch abwechslungsreicher, als wenn man einmal 3 Stunden sitzt und recherchiert.
Ja, aber es kann dich auch total rausreißen aus dem Schreibfluss. Ich mache dann immer meine drei Routen da rein und weiß genau, hier musst du nochmal nacharbeiten. Tja.
Wenn man das gerade vor, Raute, Raute, Raute. Ja, aber gut,
Ja.
klar, dass sich rausreißt dann, wenn du gerade so im Schreibfluss bist, ja, nachvollziehbar.
Ich habe eine Freundin, die hat einen historischen Roman geschrieben und die ist maximal genervt von der Situation, weil du musst bei einem historischen Roman ja alles recherchieren. Alles, alles. Die Klamotten, die Fortbewegungsmöglichkeiten, die sozialen Strukturen. Du musst die politische Grundsituation im Auge behalten. Also, du musst ja alles im Blick behalten. Das finde ich
Ja,
Respekt.
die findet es dann noch gar nicht online. Ne? Ich hatte eine Kundin, die ist dann wirklich dahin geflogen oder hingefahren, je nachdem, wie weit das war, und hat sich die Museen dazu angeguckt und dort Material noch bekommen, einfach um das wirklich möglichst perfekt zu recherchieren, sag ich mal. Weil sie einfach
Nicht
online nicht
nachhaltig
genug,
authentisch, ne?
ja, weil sie hat online nicht genug gefunden, also es hat sie nicht zufriedengestellt, dass sie dann dahin gefahren und hat das wirklich vor Ort mit dem Museumsleiter, also hatte sie so einen Termin gemacht und sie hat sich das alles zeigen lassen.
Ja, das ist gut. Und manchmal muss man auch tiefer einsteigen in Recherche. In Ein Sommer und ein ganzes Leben hat ein Protagonist einen inkompletten Querschnitt. Wir
Ja.
sind nicht in seiner Perspektive. Aber nichtsdestotrotz musste das natürlich sauber gearbeitet werden. Und dann bin ich zu einer Freundin Leserin gefahren, die auch einen Rollstuhl benutzt. Und dann haben wir ein Rollstuhltraining gemacht, 2 Tage lang. Ja, das war sehr erhellend. Und die hat natürlich alles auch gegengelesen, auch den medizinischen Aspekt. Das war wirklich enorm hilfreich. Und wenn es um sowas Wichtiges geht, dann muss man auch tiefer einsteigen in Recherche. Also ich kann nicht oberflächlich über Menschen schreiben, die einen Rollstuhl benutzen, weil dann würde ich mich schämen, wenn hinter jemandem, der einen Rollstuhl
Ja.
benutzt, mein Buch liest und sagt, naja, das ist ja hier, okay, wieder einer hat sich was ausgedacht, weil das ist ja eine Lebensrealität, weißt du, die muss ich dann auch schon korrekt darstellen.
Ja, oder wenn manchmal, da wird sowas auch so schön, also ich mache jetzt so Anführungsstrichen, wenn jemand was so schön redet. Ich meine, klar findet man sich damit ab, im Rollstuhl zu sitzen, aber es ist nun mal nicht schön.
Naja, zumindest ist es so, dass du sehr behindert wirst durch die
Ja.
Tatsache, dass um dich herum zugeparkte Bordsteine sind. Ne? Der Rollstuhl bietet ja erstmal Mobilität. Und das ist dann, was drumherum passiert. Das wird oft zum Problem. Und der Kampf mit einer Krankenkasse zum Beispiel, was ich auch erwähnenswert finde, wenn Hilfsmittel nicht im ausreichenden Maß zur Verfügung gestellt werden oder man für alles definitiv immer wieder Einspruch einlegen muss und kämpfen muss. Also es sind Dinge, die ich gerne die ich auch gerne so darstelle. Ich habe ja immer solche Themen und bei der Hebammen-Thematik, das hat mich ja immer schon, in meinem nächsten Leben werde ich Hebamme, möchte es schon ankündigen. Aber das hat mich ja völlig begeistert, diese Recherche zum Thema Hebammen. Und dann habe ich ja auch eine Geburt geschrieben. Und das war, also das war toll. Hat dann auch natürlich eine Hebamme gegengelesen und Anmerkungen gemacht. Und das war natürlich, das war schon sehr bewegend, muss ich sagen. Weil ich ja selbst ein Kind bekommen habe, ne? Und
Ist ja nochmal anders, ob du das bekommen hast oder ob du das entbindest von jemand anderem.
ja, genau, es ist ganz anders. Du trägst ja die Hauptverantwortung für die entbindende Person in dem Moment. Und bist aber auch im Profimodus. Du weißt ja, was passiert und du kennst die Risiken und kannst das gut abschätzen. Aber da habe ich auch noch mal ganz viel gelernt. Und davor gab es eine Fohlengeburt. Das fand ich auch schön. Da waren wir auch dabei.
Nee, ich meinte eher im Sinne von Schönreden. Ich habe mein Buch gelesen, da ist der Mann erblindet und hat dann irgendwie ein paar Seiten später gesagt, dafür ist mein Gehörsinn jetzt viel besser. Das mag ja sein, aber deshalb ist ja das Blindsein trotzdem nicht schön.
Naja, das ist
Das
natürlich
fand
für
ich
Menschen
irgendwie.
mit Behinderung, ist es natürlich die Lebensrealität, es ist, wie es ist. Ne? Es gilt ja, glaube ich, irgendwann einfach eine radikale Akzeptanz zu entwickeln, wohl dem, der es kann. Und wenn das zum Buch passt, ist das ja in Ordnung. Also wenn du jetzt eine Behinderung, wenn es in diesem Buch nicht um diese Behinderung geht, sondern ein Mensch mitspielt, der eine Körperbehinderung hat, dann finde ich, ist das. Dann ist das eine Darstellung, wie ich sie mir eigentlich auch wünsche. Ne? Also es geht ja auch immer, wenn viele Bücher sind dann sehr, geht es sehr um ein, wie soll ich sagen, um ein Gefälle. Da wird dann drauf geschaut und da wird gesagt, das ist ganz schlimm und das ist ganz furchtbar. Und das finde ich manchmal auch unangemessen, gerade auch wenn es geschrieben ist von Menschen, die eben diese Behinderung nicht haben
Richtig,
und
wollte
das
ich auch
vielleicht auch
sagen.
gar nicht beurteilen können. Da wird die Behinderung dann oftmals als Vehikel benutzt. Und ich frage mich, ist das jetzt notwendig gewesen?
Ja, entweder so oder dann das andere Extrem, das so als nicht so schlimm. Also ich glaube, es ist auch
Ja.
schwierig, wenn man das nicht genug recherchiert hat und vor allen Dingen nicht mit jemandem recherchiert hat, der sich da wirklich auskennt oder betroffen ist. Weil so diese
Genau.
Emotionen, die findest du halt nicht im Internet. Also da musst du wirklich wahrscheinlich mit jemandem sprechen.
Ja, genau so. Ja. Also das sind natürlich, da kann ich in so ein Rabbit Hole fallen. Das interessiert mich dann auch wahnsinnig. Auch welche Hilfsmittel es gibt, also das Thema interessiert mich dann total, da steige ich ganz tief ein. Und als ich zum Thema Fliegen recherchiert habe, musste ich ja
Das
fliegen.
war
Ja, das fand ich gar nicht so cool. Ich erzähle es ganz kurz, es ist eine kleine Maschine, es geht um die Wolkengucker und die Wilma. Die Protagonistin ist früher Pilotin gewesen, sie möchte einmal noch fliegen und die schenken ihr einen Flug über St. Peter-Ording, ihre Freunde, ihren neuen Freunde. Und dann habe ich da eine Recherchereise hingemacht. St. Peter-Ording sollte man immer mal hinfahren zum Recherchieren. Ganz wichtig. Und dann bin ich da zum Flugplatz gefahren und dann habe ich an diesem Tower geklingelt und um Einlass gebeten, weil ich Fragen hatte. Und dann war da Uwe und Uwe hat diesen Tower besetzt und auch die Flugschule geleitet und Uwe war begeistert, dass plötzlich jemand auftauchte. Da war nämlich nichts los. Und der kochte Kaffee und dann habe ich ihn alle Fragen gefragt, dann hat er mir alles gezeigt und am Ende sagt er, und wann fliegen wir?
Oh
Und ich bin ja
Gott.
nun so eine bekennende Erdhexe, ne? Ich fliege nicht gerne und auch eigentlich gar nicht. Und dann sagt er, nee, jetzt müssen wir auch fliegen. Und dann bin ich geflogen mit ihm in eine Streichholzschachtel, in großen Maschine, sind wir übers Watt geflogen und die Sonne ging unter und das war kitschig, unfassbar schön und das war gut. Ich habe danach direkt im Hotel diese Szene geschrieben, die so elementar war, weil ich hatte alles im Kopf, ich habe jedes
Diese
Detail
Emotionen.
fotografiert. Also ja, man kann sich schon alles ausdenken, einige Dinge muss man selber erleben.
Ja, das meinte ich halt, ne, dass man die Emotionen manchmal gar nicht so darstellen kann. Also hättest du wahrscheinlich auch anders geschrieben, wahrscheinlich wäre es auch schön geworden und gut geworden, wenn du nicht geflogen wärst, aber ich denke mal, so war es sehr viel besser.
Genau, so konnte ich Wilma besser beschreiben. Den Moment des Abhebens und ja, dass man die Wolken dann sieht und man denkt, man könnte sie an den Bäuchen kitzeln. So. Ja, also der erste I Gedanke, die erste Idee, der zündende Funke, den brauchst du. Und du brauchst auch ein Alleinstellungsmerkmal für dein Buch. Also es ist schwierig zu sagen, ich schreibe jetzt den 7,5 Millionsten Liebesroman. Irgendwas braucht dein Buch, was sich absetzt, was anders ist. Die Idee, wir schreiben jetzt was ganz Neues, die kann man fallen lassen. Es gibt alle Plots schon, alles wurde schon mal geschrieben. Das macht aber nichts. Wir dürfen sie auch in unseren Worten nochmal erzählen, weil das, was du dann erzählst, das gibt es in dieser Form noch nicht. Keine Angst vorm leeren Blatt. Schreib los. Der erste Wurf ist immer scheiße. Versuche dich so gut es geht im Vorfeld zu strukturieren und probiere dich auch aus. Und immer wenn du merkst, es geht nicht weiter, dann musst du noch mal ran an den Plot. Also immer wenn ich eine Schreibblockade habe, weiß ich, jetzt hat die Frau Günnack mal wieder nicht aufgepasst und sich in eine Sackgasse manövriert. Und hier ist gerade Gewitter.
Oh, herrlich, schick mal rüber.
Oh.
Ich liebe Gewitter.
Ich auch. Ein bisschen, es ist auch ganz gelb draußen geworden. Halleluja. Und jetzt habe ich den Faden schon wieder verloren. Britt, wo war ich?
Du
Ach
warst
so, Schreibblockade. Schreibblocker, die gibt es wirklich, die gibt es immer dann, wenn dein Gehirn die Geschichte nicht weiterspinnen kann, weil du ihr keinen soliden Pfad gebaut hast. Und dann musst du runter vom Pfad und den Pfad, die Brücke neu bauen, weil dann ist irgendwas nicht okay. So, das waren meine 5 Cent zum Thema vom ersten Entwurf bis zum fertigen Manuskript. Ach so, und Schreiben dauert sehr lange, das muss ich auch noch
ja.
sagen. Ich sehe ganz viele.
Ich bin auch ungeduldig.
Ja, genau. Es ist nichts für Ungewissen. Es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Sehr ungeduldige Menschen, die immer weinen, was sie nicht ausreichend Worte zusammenkriegen. Das ist nicht schlimm. Man kann sich einen Wortcount am Tag setzen. Und wenn das 500 Worte sind, ist es auch gut. Es geht so ein bisschen darum, die Gewohnheit zu etablieren, jeden Tag zu schreiben. Das ist super, wenn man das schafft. Wer schafft das schon, wenn er kleine Kinder hat und noch einen normalen Job? Aber Schreiben braucht Zeit, weil manchmal ist der Prozess des Schreibens auch damit verbunden, dass man aus dem Fenster guckt. Macht da nicht so viel Druck rein. Schreiben ist nicht, geht nicht gut unter Druck.
Ja,
Und glaubt nicht allen, die sagen, sie schreiben an einem Tag 15.000 Worte. Das habe ich noch nie geschafft. Mein Höchstes waren mal 5.000 oder ja, doch 5.000. Das habe ich einmal geschafft am Tag. Aber das wird bei mir persönlich dann auch nicht so richtig gut. Mag andere Leute geben, die das können. Super, dann ganz viele Worte schreiben. Muss so sein. Es gibt Kolleginnen, die das können. Ich kann es nicht. Also ich bin eine Schnecke beim Schreiben und das ist völlig in Ordnung.
Ja, das ist dann so. Ich glaube, da hat auch jeder seine Zeit, ne? Also wie du schon
Genau.
sagst, mit zwei kleinen Kindern und Vollzeitjob schreibt man wahrscheinlich weniger. Viele dann auch nur am Wochenende, die da wirklich am Wochenende dann abends, wenn die Kinder im Bett sind, ihre 3.500 Wörter schreiben oder so. Das dauert
Ja,
dann.
ich kenne eine Kollegin. Die ist noch unveröffentlicht. Ich glaube, die geht dann auch jetzt ins Self-Publishing. Die hat einen ganzen Roman morgens geschrieben. Und zwar von
Bevor
vier
die
bis fünf.
Familie aufsteht.
Ja, und 5 sind alle aufgestanden. Die hat geschrieben jeden Morgen von 4 bis 5, weil sie schreiben liebt. Du musst dir das vorstellen. Die ist um 4 an den Schreibtisch gegangen
Da
und hat
gibt
dann die Kinder fertig gemacht. Und den restlichen Tag war sie in Action. Das ist für mich, also, wie sehr muss man schreiben lieben, ne?
Da gab es auf Instagram die Frühschreiberin. Ich weiß gar nicht, ob die das noch machen. Also Stefanie Hasse war dabei. Und ich bin mir nicht sicher, ob Stella Tack dabei war. Weiß ich nicht. Aber Stefanie Hasse auf jeden Fall. Die jeden Tag ab 4, halb 5 haben die geschrieben, bis die Kinder aufgestanden sind.
Finde ich geil. Also ich bin ja um die Uhrzeit, könnte ich meinen Namen noch nicht mal
Ja,
aufschreiben.
dann
Ich bin
die
eine
da.
Nachtschreiberin, aber jeder ist der Unterschied. Man muss sich da eingrooven. Aber nicht zu viel planen. Macht einfach mal. Legt mal los. Ne? Also dieses Tun kommt immer vor Perfektion. Bremst euch nicht aus, weil ihr denkt, ihr müsst es perfekt machen. Das ist wie mit Marketing. Viele fangen gar nicht erst an, weil sie denken, wenn ich dieses Buch fertig habe, wie soll ich denn Marketing machen? Das muss ja perfekt sein. Nein, da muss überhaupt nichts perfekt sein. Tun kommt immer.
Auch kein perfektes Marketing. Also sage ich immer wieder, es
Ja.
gibt kein perfektes Marketing. Marketing ist so viel und so abwechslungsreich und was heute super funktioniert, kann nächste Woche ganz anders sein. Einfach ausprobieren, das ist auch sehr zielgruppenabhängig. Was ich noch sagen wollte, wenn du wirklich mal keine Zeit hast zum Schreiben und aber der Kopf völlig dreht, dann diktier es beim Spazierengehen ins Handy. Es gibt zigtausend Apps, mit denen du gesprochene Sprache in einen Text, der geschrieben ist, umwandeln lassen kannst. Word zum Beispiel kannst du auch diktieren. Also man braucht gar nicht großartige Sprachprogramme. Dann
Braucht man
diktiert.
übrigens gar nicht mehr. Also ich habe ja lange mit Dragon gearbeitet. Mittlerweile ist die Diktierfunktion in Word wirklich
Ja, habe
exzellent.
ich letztens erst gelesen. Also wie gesagt, dann diktier es einfach. Und dann in Sprache umwandeln und gut
Genauso.
Text umwandeln. Das geht auch beim Spazierengehen, wenn du mit dem Hund draußen bist oder auf dem Rückweg mit dem Auto, wenn du die Kinder in die Schule geschafft hast, wo auch immer.
Genau so. Und wenn du Lust hast zu schreiben, dann schreib einfach.
Genau, fang einfach an. Und
Hab
wenn es
nicht
dann
den
schreibt.
Anspruch, dass alles perfekt ist. Wenn du Lust hast zu schreiben, schreib erstmal eine Kurzgeschichte. Oder schreib ein Kapitel. Oder zwei.
Oder uns.
Oder uns. Kannst auch uns schreiben. Genau. Damit sind wir beim Ende. Wenn ihr mehr Infos wollt, wenn ihr ein Coaching wollt zum Thema Marketing und Buchveröffentlichung, dann besucht uns gerne bei buchbas.de.
Genau. Oder bei christina-günnack.de oder bei outsource-assistant.com. Ihr findet uns irgendwo.
Genau
Wir
so
finden
ist es. So, und
oder schreibt einfach
das
so.
Eichhörnchen-Gehirn hört sich jetzt einen Kaffee. Meine, ich muss heute nämlich noch mal 25 Seiten überarbeiten.
Meinen das gleich alle. Ich brauche davon auch einen.
In diesem Sinne, koffeiniert euch auf und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Genau, bis
Hören
bald.
uns, hören uns. Ciao,
Tschüss.
ciao.